finde es halt wichtig, dass die Menschen in einer Gesellschaft informiert sind oder auch wirklich Bescheid wissen, was in den Wissenschaften passiert, weil einfach unsere Welt so stark von Wissenschaft geprägt ist und wir darüber Bescheid wissen müssen, wenn wir uns zum Beispiel als Bürgerinnen und Bürger für irgendwas äußern müssen.
Begegnungen at Fondetudes. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung. Inspirierende Gespräche mit dem Netzwerk der Stiftung.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur neuen Folge unseres Podcasts Begegnungen at Fonditude. Mein Name ist Sandra Bastelberger und ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Schweizerischen Studienstiftung. Mir gegenüber sitzt unsere heutige Gästin Hanna Wick. Hallo Hanna, herzlich willkommen.
Hi Sandra.
Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Bevor wir in unser Gespräch starten, möchte ich dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Du hast an der Universität Zürich Physik mit Philosophie im Nebenfach studiert. Bei der Schweizerischen Studienstiftung kennen wir dich als Alumna und als ehemaliges Vorstandsmitglied und Präsidentin unserer ehemaligen Organisation SWIWI. Der breiten Öffentlichkeit bist du allerdings durch 15 Jahre Tätigkeit bei der NZZ und beim SRF als preisgekrönte Wissenschaftsjournalistin bekannt. Jetzt bist du Mathematiklehrerin an der Kantonsschule. Hanna, warst du schon seit deiner Kindheit an Naturwissenschaften interessiert?
Ja, ich würde sagen schon. Als Kind ist man viel draußen und man ist in der Natur und man sieht die Natur. Dann habe ich mich für die Natur interessiert. Wir hatten einen ganz großen Garten und da habe ich mir irgendwie die Pflanzen angeguckt und die Tiere angeguckt und Käfer, die da rumgekrabbelt sind. Aber jetzt nicht so im Sinn von, dass ich irgendwie ein Radio auseinandergebaut hätte oder angefangen hätte zu morsen oder so, was manche Leute dann darunter vielleicht verstehen. Aber ich würde schon sagen, dass die Natur mich fasziniert hat. Die Sterne auch, das Universum, solche Dinge. Ja, das schon.
Wusstest du also, dass du später in die Naturwissenschaften gehen möchtest?
Nein, das wusste ich überhaupt nicht. Ich war sehr künstlerisch interessiert und war lange überzeugt, dass ich eigentlich in die künstlerische Richtung gehen möchte. Also ich wollte eigentlich mal Bühnenbildnerin werden und hatte auch schon eine Lehrstelle als Kulissenmalerin gefunden. Aber dann habe ich halt die Prüfung ins Gymi bestanden nach der Sekundarschule und so ist dann alles anders gekommen, als ich gedacht hätte. Aber es war auf jeden Fall ganz lange überhaupt nicht mein Plan, in die Naturwissenschaften zu gehen.
Physik ist natürlich jetzt nicht das einfachste Studium. Als Frau ist es auch sehr ungewöhnlich, dieses Studienfach zu wählen. Warum hast du Physik gewählt?
Das ist eigentlich interessant. Also als ich dann halt so kurz vor der Matur stand, da habe ich dann so langsam diese Idee von Bühnenbild angefangen zu hinterfragen. Mich hat so vieles interessiert und ich habe so vieles spannend gefunden. Dann bin ich mal zur Berufsberaterin gegangen und die hat halt gemeint, ja, es gäbe ganz viele Möglichkeiten, unter anderem auch Physik. Und dann kam das so in meinen Kopf und ich dachte, das passt eigentlich ganz gut, weil ich möchte halt mit was anfangen, was mich richtig herausfordert. Also die Schule ist mir sehr leicht gefallen und ich habe gedacht, da finde ich so einen richtigen intellektuellen Challenge, so mit irgendwas richtig Schwierigem zu beginnen. Jedenfalls dachte ich damals so, ich beginne mit was richtig schwierig ist, aber mich interessiert. Quasi mit dem Schwierigsten, was mich interessiert. Und dann habe ich damit begonnen und es war super toll. Und dass ich eine Frau bin, hat dabei bei der Entscheidung, glaube ich, noch gar keine Rolle gespielt. Also ich habe einfach gedacht, das interessiert mich und wieso soll ich das nicht machen können? Und erst dann im Studium habe ich gemerkt, ah ja, das ist schon ungewöhnlich.
Du bist dann natürlich nicht in der Physik selbst geblieben. Als Karriere hast du dich dann umorientiert und bist in den Wissenschaftsjournalismus gegangen. Wie bist du dazu gekommen?
Also schon während des Studiums habe ich angefangen, für so eine Jugendzeitschrift zu schreiben. Und ich habe halt immer gerne geschrieben, schon in der Schule auch. Dann war so diese Phase, so okay, ich habe die Diplomarbeit damals noch, also jetzt nicht die Masterarbeit, abgegeben. Soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt doktorieren oder nicht? Und dachte, okay, was ist eigentlich das, was ich kann, was viele andere vielleicht nicht so gut können? Und ich würde sagen, schon viele Leute in der Physik sind jetzt vielleicht nicht kommunikativ oder schreiberisch auch noch quasi interessiert und dachte, es sei eine gute Schnittmenge, um dort zu sein. Und dann war es ein bisschen Zufall, wie ich da so langsam reingerutscht bin. Also ich habe halt zuerst, also mich entschieden, eben nicht zu doktorieren und dann bin ich zuerst beim Technorama, habe ich gearbeitet. Das ist ja auch schon irgendwie Wissenschaftsvermittlung. Also Technorama ist so ein großes Wissenschaftsmuseum, kann man sagen, oder Science Center nennen sie es in Winterthur. Und danach habe ich gehört, dass es ein Volontariat gibt bei der Neuen Zürcher Zeitung in der Wissenschaftsredaktion. Und dann habe ich mich dort beworben und dachte einfach, ich probiere das mal aus. Am Anfang war ich auch gar nicht sicher, ob das was für mich ist. Und dann hat es mir halt sehr gut gefallen. Genau. Und so bin ich da reingerutscht.
Was hat dich an deiner Arbeit als Journalistin motiviert?
Ach, das sind sehr viele Dinge. Es ist wirklich ein toller Job. Es ist so ein toller Beruf. Man reist rum, man trifft extrem viele verschiedene Leute. In meinem Fall mit Wissenschaftsjournalismus trifft man halt Forscherinnen und Forscher. Forscherinnen und Forscher sind einfach super tolle Gesprächspartner, weil sie sind so fasziniert von ihrem Gebiet. Und sie lieben es, wenn man sie dazu befragt. Sie reden gerne über die Sachen, die sie machen. Das heißt, man trifft tolle Leute. Man kann auch zur Information der Bevölkerung beitragen. Ich finde es halt wichtig, dass wir in einer Gesellschaft, also dass die Menschen in einer Gesellschaft informiert sind oder auch wirklich Bescheid wissen, was in den Wissenschaften passiert, weil einfach unsere Welt so stark von Wissenschaft geprägt ist. Und wir darüber Bescheid wissen müssen, wenn wir uns zum Beispiel als Bürgerinnen und Bürger bei irgendwas äußern müssen. Das heißt, es hat diesen sehr sinnstiftenden Teil, dass ich das wirklich sinnvoll und wichtig finde. Man hat sehr tolle Kolleginnen und Kollegen. Ich finde, auf Redaktionen arbeiten einfach wahnsinnig viele sehr interessierte Menschen und auch interessante Menschen. Ja, das ist schon ein super Beruf.
Gibt es Forschungsprojekte, die dir aus dieser Zeit besonders in Erinnerung geblieben sind? Irgendetwas, was du besonders interessant fandest?
Also ich fand meine Begegnung mit den beiden Entdeckern des ersten Exoplaneten super toll. Also das sind die beiden Schweizer Nobelpreisträger, Didier Queloz und Michel Mayor. Und das war eine super Begegnung, einfach weil die sind auch beide wahnsinnig herzliche Menschen. Und wie die erzählt haben davon, wie das passiert ist und eben Exoplaneten sind ja Planeten, die um Sterne kreisen, halt, die nicht die Sonne sind, also Sonnensysteme sozusagen außerhalb unseres Sonnensystems. Und ja, ich finde das faszinierend, wie die da vorgegangen sind und wie auch manchmal ein bisschen Glück da dazu beiträgt, dass man dann so eine Entdeckung machen kann. Ja, das ist mir sehr stark in Erinnerung geblieben und Exoplaneten finde ich sowieso super spannend. Einfach diese Idee so, okay, gibt es vielleicht erdähnliche Planeten und wenn ja, was bedeutet das und wie kann man die überhaupt untersuchen? Wie kann man überhaupt was man ja nicht sehen kann von Auge, untersuchen mit Hilfe der Physik und mit Hilfe der Teleskope, die wir halt heute haben? Also unser Blick aufs Universum ist ja wahnsinnig beschränkt, weil genau, so ein Planet, der leuchtet ja nicht von selber.
Als erfolgreicher Forscher hat man natürlich gelernt, wie man die eigenen Erkenntnisse seiner Forschung effektiv an andere Forscher im gleichen Gebiet vermittelt. Was ich in meiner Forschungstätigkeit damals allerdings nicht gelernt habe, ist, wie teile ich meine Forschungsergebnisse verständlich der Öffentlichkeit mit? Und ich denke, es geht vielen Forschern genauso. Welche Tipps hast du diesbezüglich für angehende Wissenschaftler?
Also erstens, dass man keine Angst haben sollte, dass man sich einfach öffnen sollte und versuchen sollte, das zu machen. Und dann, dass man natürlich versuchen muss, den Jargon irgendwie loszuwerden. Also man sollte wirklich immer davon ausgehen, dass man den Menschen alles, was man denkt, ja, das ist ja eh klar, dass man das alles erklären muss, weil man kann eigentlich nicht zu viel erklären. Wenn man dann zu viel erklärt hat, dann kann der Journalist, die Journalistin gegenüber oder das Publikum immer noch entweder das weglassen oder einfach denken, ja danke, jetzt habe ich es nochmal gehört. Das ist irgendwie wie kein Problem. Man muss niemanden beeindrucken. Man sollte auch nicht dran denken, oh Gott, wenn das dann der Herr Professor so und so sieht und sieht wie, oh mein Gott, ich habe das so vereinfacht, dann werde ich ja, mein Image wird dann leiden und das ist ja grauenhaft. Also daran darf man halt nicht denken. Ich finde, das ist wie eine eigene Aufgabe der Forscherinnen und Forscher, auch zu kommunizieren. Das gehört zum Job dazu, weil schließlich sind die Forscherinnen und Forscher in den allermeisten Fällen von Steuergeldern bezahlt. Das heißt, man muss auch kommunizieren darüber, was man mit diesen Steuergeldern macht. Man ist das auch der Öffentlichkeit ein Stück weit schuldig, finde ich. Heißt jetzt aber nicht, dass jetzt jeder Forscher, jede Forscherin so eine PR-mäßige oder so eine richtig krasse Rampensau sein soll, die irgendwie da ihr Zeug in die Welt rausschreit. Das meine ich nicht. Ist auch okay, wenn Forscherinnen vielleicht zurückhaltender sind. Aber wenn man auf sie zugeht, finde ich es wichtig, dass sie sich da öffnen und versuchen, ihre Arbeit zu erklären. Es ist ja auch sehr spannend und es ist oft sehr wichtig und wir brauchen diese Expertise in der Gesellschaft.
Läuft man als Forscherin da nicht Gefahr, die eigene Forschung zu simplistisch darzustellen und so darzustellen, als ob es ganz klare Antworten auf komplexe Fragestellungen gäbe?
Also ich meine, es gibt diese Gefahr, ja. Wenn man nicht aufpasst, dann kann das mal passieren. Ich finde aber, also erstens kann man ja auch sagen, das weiß ich nicht, oder man kann sagen, das ist nicht so einfach. Und da kommt es jetzt natürlich darauf an, wer sitzt einem gegenüber. Ich hätte jetzt den Anspruch, wenn da eine Wissenschaftsjournalistin sitzt, dass die das eigentlich sowieso schon weiß. Dass die halt die wissenschaftlichen Methoden kennt und auch weiß, dass die Wissenschaft ein Dialog ist und ein Diskurs und nicht finale Antworten liefert und dass das nicht zu simpel wird. Aber klar, man muss da schon aufpassen. Und es passiert sicher auch mal, dass mal eine Forscherin ein schlechtes Erlebnis hat mit einem Journalisten, der dann was zu sehr vereinfacht. Aber ich finde diese Gefahr, also eben, der muss man sich halt einfach stellen. Und dann muss man versuchen, da sich vielleicht auch dagegen zu wehren oder immer wieder zu betonen, es ist komplizierter, es ist nicht so einfach, man kann es nicht auf das und das runterbrechen. Aber das, sozusagen der Schluss daraus kann nicht sein, dass man es dann nicht mehr macht.
Also dein Tipp wäre vor allem, sich zu wagen,
ja,
nach außen zu treten und eine Aussage zu treffen.
Ja, ja.
Nun gibt es natürlich Menschen, mit denen man auch als Forscher immer wieder konfrontiert ist. Und diese Menschen streiten etablierte Erkenntnisse der Wissenschaft ab. In den Sinn kommen mir selbst zum Beispiel Flat Earther oder Menschen, die immer noch daran glauben, dass Impfstoffe Autismus auslösen. Selbst ist es mir in den Atmosphärenwissenschaften immer wieder passiert, dass ich mit Menschen in Kontakt gekommen bin, die den vom Menschen vorangetriebenen Klimawandel geleugnet haben. In meiner Ausbildung wurde mir allerdings nie vermittelt, wie ich konstruktiv mit diesen Menschen ins Gespräch komme. Erreicht man mit Wissenschaftsjournalismus auch diese Gruppe der Bevölkerung?
Es ist sehr, sehr schwer. Ich glaube nicht, dass man die gar nicht erreicht, aber jetzt zum Beispiel mit dem Wissenschaftsjournalismus vielleicht, den ich dann bei der NZZ gemacht habe, kommt dann darauf an, oder was ist das Zielpublikum überhaupt der NZZ? Und würde ich sagen, wahrscheinlich eher nicht. Also jemand, der jetzt wirklich Hardcore Flat Earther ist, würde dann wahrscheinlich das nicht lesen. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt per se sagen kann, nein. Zum Beispiel, als ich dann mal später beim Fernsehen gearbeitet habe, würde ich schon sagen, so eine Sendung wie Einstein, wo ich gearbeitet habe, die erreicht eine recht breite Bevölkerungsschicht. Das Hauptproblem dort ist, dass es die jungen Leute nicht mehr erreicht, das lineare Programm im Fernsehen und im Radio. Aber ich glaube sowieso, das Wichtigste dort im Umgang mit Menschen, die vielleicht so an so Verschwörungsideologien anhängen, ist ja dann auch umstritten, wie man das jetzt nennt, aber ich nenne es jetzt einfach mal so, ist das direkte Umfeld, also gar nicht unbedingt der Journalismus, sondern direkt die Menschen, die mit solchen Menschen zu tun haben. Also ich glaube, es ist dann viel wichtiger, dass man mit dem Onkel oder der Tante in der eigenen Familie solche Gespräche sucht. Und ich habe immer das Gefühl, Menschen, die wirklich schon ganz, ganz, ganz fanatisch sind, die kann man gar nicht mehr überzeugen. Aber es gibt eine große Menge von Leuten, die so halb, so ein bisschen, vielleicht mal, so wäre ja noch interessant, und dann irgendwie in diese Richtung anfangen zu rutschen. Und ich glaube, da kann man als Familienmitglied oder als Freundin oder Freund echt recht viel bewirken. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das die Aufgabe des Journalismus ist, weil wir präsentieren halt im Idealfall Fakten und vielleicht auch mal Meinungen, aber oft Fakten. Und wenn jemand die nicht hören will, dann will er die halt nicht hören.
Glaubst du, dass der Wissenschaftsjournalismus vielleicht eine präventive Wirkung haben kann in diesen Fällen?
Ja, das glaube ich. Also es gibt ja auch, also nicht nur im Sinn von, dass man jetzt zum Beispiel über den Klimawandel berichtet, das ja, aber auch, indem man über Wissenschaft zu solchen Verschwörungstheorien zum Beispiel berichtet. Es gibt ja auch Forscher und Forscherinnen, die genau diese Mechanismen untersuchen und die dann auch sagen, ja, es gibt sowas wie eine Impfwirkung. Also wenn man Menschen vorher sagt, guckt, es kann sein, dass sie so und so manipuliert werden könnte, dann sind sie ein bisschen robuster gegenüber Verschwörungserzählungen. Das heißt, ich finde auch, das Berichten über sozusagen auf einer Metaebene fast über diese Themen kann auch extrem wichtig sein. Ja, glaube ich schon, dass das eine präventive Wirkung haben kann. Wobei eben die Menschen, die so finden, ja, das ist alles so Mainstream. Ich meine, da nützt es dann auch nichts, wenn es noch den 100.000. Text über den Klimawandel gibt. Es ist ein Problem, es ist ein schwieriges Problem.
Ja, definitiv eine gesellschaftliche Herausforderung. Es ist gut zu wissen, dass es Menschen gibt, die daran arbeiten, diesem entgegenzuwirken. 2019 verlässt du den SRF und gehst zurück an die Uni. Du beginnst mit einem Lehrdiplomstudium für Physik und Mathematik. Wie kam es dazu, dass du als erfolgreiche Journalistin, preisgekrönt 2014 Wissenschaftsjournalistin des Jahres, wie kam es dazu, dass du einen Berufswechsel gewagt hast?
Ja, also das hatte sehr viele verschiedene Gründe. So der oberflächlichste Grund war, dass unsere Redaktion damals, bei der ich gearbeitet habe, die wurde halt von Zürich nach Basel verlegt. Und ich hatte schon früher fürs Radio, war ich gependelt nach Basel mit Kind, mit kleinem Kind damals, und das war sehr anstrengend. Und es gab aber natürlich viele andere Gründe, zum Beispiel, dass der Journalismus total stark unter Druck ist und es gibt sehr, sehr viele Sparbemühungen die ganze Zeit. Und es wurde eigentlich immer unattraktiver und unattraktiver, in dem Gebiet zu arbeiten, weil man immer mehr leisten muss für in der gleichen Zeit quasi. Und ich habe ziemlich hohe Ansprüche an mich selber. Und wenn ich nicht mehr das Gefühl habe, dass ich wirklich gute Arbeit leisten kann in der Zeit, die ich habe, dann ist es unbefriedigend. Kommt auch dazu, dass ich es dann halt schon eine Weile gemacht hatte und halt auch recht viel schon gesehen hatte. Also ich war in der Zeitung, ich habe im Radio gearbeitet und im Fernsehen. Und es war auch ein bisschen Midlife-Crisis. So, mache ich das jetzt noch für den Rest meines Lebens oder mache ich jetzt noch was anderes? Genau, und dann war das der Moment, wo ich entschieden habe, nochmal was Neues anzufangen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass du mit dem gleichen Anspruch als Lehrerin arbeitest nun. Was motiviert dich an deiner Arbeit als Mathematiklehrerin?
Also die Jugendlichen sind halt toll. Also ich finde es extrem bereichernd, mit den Jugendlichen zu arbeiten. Ich glaube, wenn man nicht sozusagen gerne Jugendliche mag, dann sollte man nicht Gymnasiallehrerin sein. Man muss halt Teenager irgendwie mögen. So, es ist spannend, die zu begleiten, wie die, wenn die bei mir anfangen, sind die noch ganz jung und dann werden die älter und älter und man sieht so, wie sie sich so entfalten, so richtig entfalten. Das finde ich toll und ich mag Mathematik sehr gerne und ich mag es auch, die Begeisterung daran weiterzugeben. Ich liebe es auch, Leuten zu helfen, die denken, oh nein, Mathematik ist so grauenhaft. Weil das hört man ja ganz oft so, oh nein, Mathematik, das war so schlimm. Oder auch, oh nein, Physik, das war so schlimm. Und ich glaube, so diese Angst nehmen zu können, das ist eine große Motivation für mich, weil mir das halt ab und zu gelingt. Natürlich nicht immer.
Ja. Warum glaubst du, dass manche Menschen mit dieser Einstellung in den Unterricht kommen?
Also ich glaube schon, dass es, also erstens ist es gesellschaftlich akzeptiert zu sagen, Mathematik ist schwierig. Und schrecklich so, es ist was, was irgendwie okay ist, was, glaube ich, oft auch schon Eltern weitergeben an ihre Kinder, so, das konnte ich auch nie und so. Diese Freude einfach zu vermitteln, aber wenn man ja ganz kleine Kinder anschaut, ganz viele haben einen einfachen Zugang zu Zahlen und zum Zählen, die beginnen einfach mal zu zählen und dann irgendwo geht das verloren und ich weiß auch nicht so ganz genau, wo, aber ich glaube schon, dass es viel damit zusammenhängt, auch wie wir Mathematik vermitteln. Also wir können sicher auch noch viel besser werden da drin, das Spannende und Tolle daran mehr aufrechtzuerhalten und vielleicht das Schwierige und Kompliziertere, was abschreckt. Also natürlich muss man sich trotzdem den schwierigen Matheproblemen dann auch stellen, weil es ja auch cool ist, aber das ein bisschen noch besser zu vermitteln, wobei ich das Gefühl habe, es ist schon viel besser geworden. Vor allem in der Primarschule ist die Vermittlung von Mathematik, habe ich das Gefühl, vorwärts gekommen, jetzt im Vergleich zu meiner Kindheit zum Beispiel. Das glaube ich schon. Und ich glaube auch, dass schon die Mädchen immer noch ein bisschen einen Nachteil haben. Also, dass man typischerweise den Mädchen das ein bisschen weniger zutraut. Und oft sind das auch die Frauen und die Mädchen bei mir als Schülerin, die dann dieses Selbstkonzept haben, ah, das kann ich nicht.
Als Physikstudentin hast du ja damals in einer männerdominierten Domäne studiert. Und damals war es sicherlich noch um einiges stärker ausgeprägt als heutzutage. Für viele Frauen ist Physik nach wie vor ein unattraktives Fach. Und das gilt für viele MINT-Berufe. Was siehst du als die Gründe dafür? Und welchen Rat würdest du deinen Schülerinnen mitgeben, die ein Studium im MINT-Bereich anstreben?
Okay, also zuerst zu den Gründen. Es gibt da natürlich ganz viel Untersuchung und Forschung dazu, weil man sich ja das fragt. Als Volkswirtschaft wäre es ja eigentlich gut, wenn man halt die Hälfte der Gehirne, also die Gehirne der Frauen auch nutzen könnte für diese Fachbereiche. Deswegen ist ja eigentlich ja schon auch recht viel Forschung oder Interesse dahinter. Also ich glaube, es ist gesellschaftlich nicht so akzeptiert. Es gibt in dieser Phase, wo man sich für den Beruf oder die Laufbahn entscheidet, also so typischerweise im Teenageralter, da wirken die Stereotype extrem stark. Das ist ein Problem. Es ist auch, was ich interessant finde, so was auch mal eine Studie gezeigt hat, sehr viele Mädchen sind sehr breit begabt. Und bei den Jungs ist es eher ein bisschen so, dass sie vielleicht in den Sprachen schwächer sind. Das heißt, es gibt da auch noch so ein bisschen Biases sozusagen in den Profilen der verschiedenen Jugendlichen. So typischerweise in den Noten zum Beispiel sieht man das. Und die Mädchen haben dann vielleicht nicht so stark den Wunsch, in ein Gebiet zu gehen, wo sie einfach auch noch gut sind. Also sie könnten ja auch noch Physik machen, aber sie sind ja in der Schule auch stark, oder? Die Mädchen sind nicht schwächer in diesen Fächern als die Jungs. Aber die Jungs haben halt vielleicht nicht ganz so viele Alternativen und deswegen gibt es dann diese Überrepräsentierung. Das ist ein Teil des Grundes, ja. Also es ist viel vielschichtig und ich weiß auch nicht gesagt, ehrlich gesagt, wie man das so leicht ändern könnte. Also man hat schon so viel probiert. Und wenn man den Mädchen die freie Wahl gibt, dann entscheiden sie sich dagegen. Natürlich sind Vorbilder hilfreich. Und ich glaube, dass man sie auch ermutigen kann und sagen kann, hey, das und das sind dann die Berufe. So könnte dann zum Beispiel ein Berufsalltag aussehen. Und wenn sie andere Frauen sehen, die das so machen und die davon berichten. Aber ob das dann zum Beispiel in der Physik groß was bewirkt wird, weil das probieren wir ja schon seit 20 Jahren. Und es hat halt so mittelmäßig viel gebracht. So. Ja, was ich für einen Rat geben könnte, ich finde, man sollte halt das einfach eben, auch schon wie bei den Forschern, ich finde immer so etwas wagen, das ausprobieren. Und sich nicht abschrecken lassen davon, dass dort dann ganz viele Jungs oder Männer mit einem studieren. Aber ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, also ich weiß nicht, ob man halt durch Ermunterung eine junge Frau, die eigentlich jetzt das Gefühl hat, ich möchte jetzt, keine Ahnung, ich sage jetzt mal was, Wirtschaft studieren, mit Ermunterung dazu bringen kann, ein anderes Fach zu studieren. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Also es müsste schon vorher passieren, es ist dann wie zu spät. Aber wenn man sich dafür entschieden hat, dann einfach wissen, okay, man ist gut genug, man muss jetzt nicht irgendwie besser sein als alle anderen, man muss nicht besser sein als alle Männer, nur weil man hier die einzige Frau ist. Ich glaube, früher war das wirklich noch so, aber das muss man auch nicht mehr. Und einfach ganz normal dort versuchen, durchzugehen. Ja.
Vielen Dank. Jetzt würde ich gerne noch mit dir auf deine Zeit bei der Schweizerischen Studienstiftung zu sprechen kommen. Wie bereits erwähnt, bist du selbst Ehemalige und du hast dich jahrelang für die Stiftung und Zwivi engagiert. Du hast sogar Sommerakademien geleitet. Dabei hast du mir im Vorfeld dieses Gesprächs allerdings gesagt, dass du ursprünglich gar nichts mit der Schweizerischen Studienstiftung zu tun haben wolltest. Welche Vorstellung hat dich denn so abgeschreckt und wie kam es zu dem Sinneswandel, der dazu führte, dass du so viel Einsatz für die Studienstiftung gezeigt hast?
Also ich hatte halt dieses Bild, das ist so dieser Elite-Club mit alles so mega schlauen, mega krassen Leuten drin. Und es war mir irgendwie unsympathisch. Ich dachte, boah, wenn man da mal dabei ist, dann muss man jederzeit mega krass performen. Und ich setze mich ja sowieso schon genug unter Druck. Und was soll ich bei diesem Verein? Das ist ja schrecklich. Ich weiß auch nicht, ich habe halt auch so dieses typisch schweizerische Ding von, ja, Elite ist mir so ein bisschen suspekt, wobei ich mich da selber auch frage, ja, wieso eigentlich? Weil logischerweise gehöre ich ja irgendwie auch dazu. Aber ja, also das war so, so dieses ganze quasi Kuddelmuddel von meinen Gedanken. Und geändert habe ich die Meinung eigentlich, weil ich dann telefoniert habe mit Leuten von der Stiftung und die halt gefragt habe, ja, was passiert jetzt, wenn ich jetzt in der Studienstiftung wäre als Geförderte? Und zum Beispiel, und da habe ich eben gesagt, ja, zum Beispiel, ich hätte jetzt Liebeskummer. Ich habe jetzt schrecklichen Liebeskummer, das passiert, wenn man ein junger Mensch ist, ab und zu mal. Und dann sind meine Noten vielleicht schlecht. Werde ich dann direkt aus der Stiftung rausgeschmissen und dann haben die mich halt beruhigt und gesagt, nein, kein Problem. Und natürlich ist das das Leben und das gehört dazu. Dieses Gespräch war sehr sympathisch und hat mich dann davon überzeugt, ja, okay, ich gehe doch mal zu so einem Assessment oder ich bewerbe mich mal und gehe mal zu einem Assessment. Und dann haben mich halt die Menschen dann überzeugt. Ja, dass ich gemerkt habe, das ist nicht so eben so ein Leistungsclub, sondern da ist auch Raum für das Leben.
Das finde ich sehr schön. Das heißt, wieso war dann dir die Arbeit bei Svivi so wichtig?
Also es ist einfach so gewesen, dass ich halt ein paar Leute gekannt habe aus dem Svivi-Vorstand und die mich gefragt haben. Und dann habe ich gedacht, doch, ich kann mich da gut engagieren, weil es ist immer schön, was zurückgeben zu können. Und es ist schön, wenn diese Netzwerke weil viel von dem Gewinn, den man ja hat, wenn man in der Studienstiftung ist, ist, dass man die Menschen kennenlernt. Dass man eben über seine eigenen Fächergrenzen mit Leuten in Kontakt kommt. Und ich finde es schön, wenn diese Netzwerke auch weiter bestehen, auch nach dem Ausscheiden aus der Studienstiftung, weil man eben fertig studiert hat. ja, das hat mich irgendwie interessiert und eben was zurückzugeben, finde ich toll. Und irgendwie, man muss ja diese Arbeit machen. Also ich finde auch, man muss ja so Vorstandsarbeit nicht ewig machen. Man macht das ein paar Jahre. Aber wenn jeder und jede das ein paar Jahre macht, dann ist man, dann hat man ausgesorgt als Verein quasi. Ich war oft in Vereinen tätig. Also auch im Journalismus war ich halt in unserem Wissenschaftsjournalismusverein in der Schweiz zum Beispiel. So, weil ich wichtig finde, dass man sich engagiert. Und das gehört auch zu unseren Pflichten eigentlich, sich ehrenamtlich zu engagieren.
Ich wollte dich noch zum Schluss fragen, ist dir irgendetwas aus den Sommerakademien, die du mitgeleitet hast, im Gedächtnis geblieben?
Ja, also ich habe 2 Sommerakademien geleitet. In der einen ging es so um das Zusammenspiel von Demokratie und Wissenschaft. Und in der anderen ging es darum, Science behind the scenes. Also was passiert eigentlich alles wenn man Forscherin oder Forscher ist, was man eben nicht so lernt im Studium. Die waren beide sehr toll. Geblieben ist mir vor allem Maliaso. Also der Ort, wo das jeweils stattfindet, ist im Tessin am See. Und wie wir halt dann da abends noch sitzen und alle bis in die Nacht rein miteinander quatschen über alles Mögliche. Also das Zusammensein ist das, was ich das Schönste finde. Natürlich war auch das fachlich super. Aber geblieben vor allem ist mir dieser Austausch. Und da sind ja auch dann wieder Kontakte entstanden, die dann bis heute Bestand haben.
Vielen Dank, Hanna. Wir sind damit bereits am Ende unseres Gespräches angelangt. Ich möchte dir nochmal für deine Zeit danken und für das inspirierende Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin Erfolg dabei, junge Menschen für die Mathematik und Naturwissenschaften zu begeistern und natürlich für deine Zukunft allgemein.
Danke, Sandra. Danke fürs Gespräch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie bei dieser Begegnung dabei waren. Unsere Reise mit spannenden Persönlichkeiten aus dem Netzwerk der Schweizerischen Studienstiftung geht weiter. Wir freuen uns sehr, wenn Sie auch bei der nächsten Folge unter dem Motto Motivation, Neugier, Verantwortung mit dabei sind. Um auch ja keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie sich Begegnungen at Fonditude auf einer der gängigen Podcast-Plattformen. Anregungen und Ideen können Sie uns gerne per Mail an info@studienstiftung.ch zukommen lassen.
Begegnungen at Fonditude. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung.